Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Philipp May, schönen guten Abend. Der 31. Oktober 2020. Streichen Sie sich diesen Termin im Kalender rot an, denn dann soll der Berliner Flughafen BER tatsächlich offiziell in Betrieb gehen, zumindest nach dem Willen der Betreibergesellschaft. Klappt es diesmal? Das ist ein Thema gleich bei uns. An diesem Tag, der ansonsten wieder im Zeichen des Kampfs gegen den Klimawandel steht bzw. stand, der Bundesrat hat Teile des Klimapakets der Bundesregierung vorerst gestoppt, während gleichzeitig auf der ganzen Welt wieder Millionen junger Menschen der Fridays for Future-Bewegung auf die Straße gegangen sind. Und auch der Hintergrund um 18.40 Uhr dreht sich um das Thema Klima, genauer um Klima- und Konsumverzicht. Doch zunächst aus aktuellem Anlass nach London. Eine Messerattacke auf der London Bridge hält die britische Hauptstadt in Atem. Die Polizei spricht von einem terroristischen Vorfall und hat den Attentäter nach eigenen Angaben erschossen. Außerdem hat es mehrere Verletzte gegeben. Friedbert Meurer in London ist jetzt live mit uns verbunden. Herr Meurer, lässt sich schon sagen, was genau passiert ist?
Also wir wissen einiges, aber bei weitem noch nicht alles. Etwa gegen 14 Uhr ist ein Mann auf der London Bridge aufgetaucht, mit einem Messer bewaffnet, mit einem langen Messer. Was wir dann sehen, ist, dass er, das ist auf einem Video festgehalten, das aus einem vorbeifahrenden Bus aufgenommen wurde, dass er von 5 oder mehr Passanten niedergerungen wird, die ihm dieses Messer abnehmen. Möglicherweise hat es dabei diese 4 oder 5 Verletzten gegeben, von denen wir gehört haben. Vielleicht hat dieser Täter aber auch schon vorher zugestochen. Dann kommen 3 Polizeibeamte, ziehen die Passanten von dem Täter weg, der auf dem Boden liegt. Und nach wenigen Sekunden, man kann das sogar sehen, greift die Polizei zur Schusswaffe und schießt einmal, vielleicht auch 2 oder 3 Mal auf den Mann am Boden. Die Polizei teilt mit, dass der Täter, der auf dem Boden lag, einen Sprengstoff, entweder Gürtel oder Weste um sich trug. Wie sich herausstellte, eine Fake-Weste. Es war gar keine Sprengstoffweste, aber wahrscheinlich hat deswegen die Polizei geschossen.
Was weiß man denn schon über den Täter?
Gar nichts. Überhaupt nichts. Es hieß erst, dass er verletzt ist. Dann wissen wir seit einiger Zeit, er ist tot, ganz offensichtlich von der Polizei erschossen. Wer er aber ist, die Identität, wir wissen gar nichts.
Und dennoch geht die Polizei von einem Terroranschlag aus. Was bedeutet das konkret?
Also die Polizei sagt, wir behandeln das als Terroranschlag. Auch die entsprechende Abteilung von Scotland Yard ist im Einsatz. Die Polizei schließt nicht aus, dass es andere Motive hat. Aber die Location, der Ort, die London Bridge spricht ein wenig dafür. Vor 2,5 Jahren fürchterlicher Terroranschlag hier. 3 Männer mit dem Messer haben 8 Menschen damals getötet. 8 Tote gab es insgesamt. Terroranschlag heißt, dass sofort sozusagen das volle Programm abgespult wurde. Die Brücke wurde gesperrt, ein Unicampus wurde gesperrt, Rettungskräfte, Ambulanzen kamen sofort. Man geht in einer solchen Situation davon aus, es könnte ja noch mehrere Täter geben. Das scheint sich dann nicht bewahrheitet zu haben.
Herr Meurer, Sie haben es gerade gesagt, Großbritannien und vor allem London, die London Bridge, haben ja nun schon traurige Erfahrungen mit Terror. Wie gehen die Menschen mit der Situation um?
Ich glaube, was wir bisher wissen und in diesen Videoaufnahmen gesehen haben, ist, dass von Sekunde 1 an allen klar war, was hier los ist. Die meisten Menschen sind vom Tatort weggerannt. Autofahrer haben ihr Auto gestoppt, sind sofort weggerannt, haben das Auto einfach auf der Brücke stehen lassen. Die Menschen haben Zuflucht gesucht, wo es eben nur geht, sind in Restaurants gestürmt, haben sich dort verschanzt, verbarrikadiert. Alles ähnlich und genauso wie vor 2,5 Jahren. Auch damals gab es mutige Leute, die sich auf die Angreifer gestürzt haben. In diesem Fall die 5 oder mehr Passanten, die das getan haben, haben möglicherweise anderen das Leben gerettet. Sie werden schon für ihren Heroismus gepriesen vom Londoner Bürgermeister.
Vielen Dank, Friedbert Meurer. Wir halten Sie hier im Deutschlandfunk in unseren Nachrichten selbstverständlich weiter auf dem Laufenden über die Geschehnisse in London. Und damit nach Berlin. Es ist das Prestigeobjekt der schwarz-roten Koalition. Das mühsam ausgehandelte Klimapaket. Von der überwiegenden Zahl von Experten wurde das ohnehin schon als unzureichend eingestuft für die Erreichung der CO2-Emissionsziele. Und auch die Bundesländer haben Einwände, zumindest bei Teilen des Klimapakets. Der Knackpunkt diesmal allerdings vor allem das Geld. Theo Gers berichtet.
billigere Bahntickets, die erhöhte Pauschale für Fernpendler und die verbesserte steuerliche Absetzbarkeit von energiesparenden Gebäudesanierungen liegen damit erstmal auf Eis. All das würde den Ländern Einnahmeverluste von über 500 Millionen Euro bescheren. Und da, so Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther, liege das Problem.
Niemand will günstige Bahnpreise verhindern an der Stelle. Aber es kann eben auch nicht sein, dass wir Einnahmeausfälle nur bei Ländern und Kommunen haben, zusätzliche Einnahmen durch CO2-Bepreisung, insbesondere beim Bund, landen.
Die Länder fordern vom Bund einen Ausgleich. Deshalb muss nun im Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat eine Lösung ausgehandelt werden. Eigentlich sollen alle drei Vergünstigungen zum 1. Januar in Kraft treten. Ein Kompromiss müsste daher schnell gefunden werden. Aber ob es schnell geht, ist offen, weil nach der heutigen Bundesratssitzung drei andere Gesetze beschlossene Sache sind. Zunächst werden Flugtickets ab 1. Januar teurer. Zweitens passierte das Klimaschutzgesetz den Bundesrat. Es enthält die festen Vorgaben, wie viel CO2 die einzelnen Sektoren, etwa der Verkehr, die Industrie oder der Gebäudesektor, bis wann einsparen müssen. Und drittens gab es auch eine Mehrheit für das Gesetz zur Einführung eines CO2-Preises von anfangs 10 Euro. Dabei hatte Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann eindringlich darum geworben, wenigstens dieses Gesetz auch in das Vermittlungsverfahren mit aufzunehmen. Kretschmann sind die 10 Euro je Tonne CO2, die den Liter Benzin um 3 Cent verteuern, viel zu niedrig, weil das keine Verhaltensänderung bei Autofahrern auslösen werde. Gleichzeitig werde aber die Pendlerpauschale erhöht.
Bitte erklären Sie mir mal, warum ich einer Pendlerpauschalenerhöhung zustimmen soll bei einem Preis von 10 Euro.
Die Antwort hatte Armin Laschet, Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen.
In einer Zeit, wo wir überhitzte Städte haben, muss man doch eigentlich den, der im ländlichen Raum lebt, eine Strecke auf sich nimmt, um in die Stadt zu fahren, diese Leistung anerkennen.
Erkennbar wurde, vor allem Unionsvertreter wollen sich von Argumenten wie diesem nicht überzeugen lassen.
Schweiz 80 Euro pro Tonne, Schweden 115 Euro. Der Verband der Maschinenbauindustrie Deutschlands fordert 110 Euro. Und doch hat doch niemand gehört, dass die Volkswirtschaften Schweiz oder Schweden deswegen irgendwie in die Knie gegangen sind.
Doch es blieb dabei. Über den aus Kretschmanns Sicht zu niedrigen CO2-Preis wird im kommenden Vermittlungsverfahren nicht gesprochen. Damit wird die Suche nach einem Kompromiss schwerer. Denn könnte auch noch einmal über den CO2-Preis gesprochen werden und würden so etwaige Mehreinnahmen auch in die Kassen der Länder gelenkt, fiele manchem Land sein Ja zu den heute blockierten Klimaschutzprojekten vielleicht leichter.
Theo Gehrs aus Berlin. Die Länder geben nur teilweise grünes Licht für das Klimapaket im Bundesrat. Und insbesondere die Ministerpräsidenten der nördlichen Bundesländer schlagen in einem weiteren Punkt regelrecht Alarm. Der immer mehr ins Stocken geratene Ausbau der Windenergie. Verantwortlich dafür die Bundesregierung, so die Länderchefs. Klaus Remme berichtet.
Ein Neustart der Energiewende, nichts weniger, forderte Niedersachsens Ministerpräsident Stefan Weil, SPD, und wählte an der Seite seiner Amtskollegin aus Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen und Mecklenburg-Vorpommern drastische Worte.
Wenn nichts passiert, dann wird die deutsche Windenergie denselben Weg gehen wie die deutsche Solarindustrie. Das im Jahr des Klimaschutzes sagen zu müssen, das ist wirklich verrückt.
Die norddeutschen Länderchefs konstatieren mit Blick auf den Ausbau der Windenergie für das laufende Jahr einen Einbruch um 82% im Vergleich zu den Vorjahren. Die Lage ist ernst, sagte auch Manuela Schwesig. Doch es sind nicht nur SPD-regierte Länder, die Alarm schlagen. Daniel Günther, CDU-Regierungschef in Schleswig-Holstein, warnte ebenfalls eindringlich.
In den Zeiten, wo wir aussteigen wollen aus fossilen Energien, tun wir im Moment in Deutschland alles dafür, Erneuerbare an der Stelle auch noch auszubremsen. Und dem muss jetzt ein Riegel vorgeschoben werden.
In einem Brief an die Bundeskanzlerin kritisieren die Ministerpräsidenten langwierige Genehmigungsverfahren beim Ersatz von alten durch neue Windräder. Sie fordern verbindliche Ziele für Anlagen an Land und eine deutliche Anhebung des Ausbaudeckels für die Offshore-Energiegewinnung. Keine willkürlichen bundeseinheitlichen Mindestabstände, so lautet eine dritte Forderung, sowie eine Beschleunigung des Netzausbaus. Wir brauchen einen Plan, so Stefan Weil in Richtung Bundeswirtschaftsminister. Doch Peter Altmaier zeigte sich heute gelassen.
Es wird am Ende nur funktionieren, wenn wir auch die Widerstände, die es gibt, ernst nehmen. Ich bin überzeugt, dass wir im nächsten Jahr erleben werden, dass die Zahl der Genehmigungen wieder zunimmt.
Unterstützung für die Windenergiebranche kam heute von Seiten der Industrie. Michael Joost, Chefstratege bei VW, verwies auf die entstehende Elektroflotte von Volkswagen. Ein Akzeptanzproblem könne er nicht wahrnehmen. Die Nachfrage sei enorm, das Werk Zwickau bereits überbucht. Man gehe in den nächsten Standort nach Emden und auch in Hannover werde man Elektrofahrzeuge bauen. Ohne erneuerbare Energie mache das überhaupt keinen Sinn.
Wir haben erstmals in unserer Geschichte, bevor wir ein Fahrzeug an den Start gebracht haben, nämlich beispielsweise den ID3, 35.000 Fahrzeugverkäufe bereits vor Launch gehabt. 80% davon neue, junge Kunden. Hier stellen wir fest, dass eine Wende in den Köpfen unserer Menschen, unserer Gesellschaft stattfindet. Und die müssen wir dann auch bitte befriedigen. Ansonsten haben wir einen Kurzschluss im System.
Die Ministerpräsidenten der nördlichen Bundesländer schlagen Alarm wegen des schleppenden Ausbaus der Windenergie, der Beitrag von Klaus Remme. Und Alarm hat heute auch wieder die Fridays for Future-Bewegung geschlagen, mit der bereits vierten weltweiten Demo für mehr Klimaschutz. Allein in Deutschland waren Hunderttausende überwiegend junge Menschen auf der Straße und die Forderungen richteten sich dieses Mal nicht ausschließlich an die Politik. Am Black Friday, dem Tag der weltweiten Rabattschlacht, riefen die Demonstranten auch zu mehr Konsumverzicht auf. Manfred Götzke hat sich in Berlin unter die Protestierenden gemischt.
Vom Brandenburger Tor bis zur Siegessäule standen die Demonstranten von Fridays for Future heute Mittag, um für mehr Klimaschutz zu demonstrieren. Vor allem aber gegen das, was die Bundesregierung in Sachen Klimaschutz bislang vorgelegt hat. Fast wütend kanzelte der 19-jährige Fridays for Future-Aktivist Maurice Konrad die Politik der Bundesregierung ab.
Genauso rosig, wie wir unsere Erfolge nennen könnten, genauso hässlich ist die politische Wirklichkeit. Die politische Wirklichkeit nämlich ist die der konsequenten Handlungsunfähigkeit, die der fortlaufenden Ignoranz und die der wissentlichen Leugnung wissenschaftlicher Erkenntnisse. Was aktuell passiert in diesem Land und auf der Welt, ist längst keine Untätigkeit mehr. Es ist mutwillig.
Das Klimapaket, das die Bundesregierung am Tag der letzten großen Fridays for Future Demo am 20. September verabschiedet hat, es sei völlig unzureichend.
Und die erste Reaktion auf das Klimaschutzpaket der Bundesregierung war der VW-Cheflobbyist Thomas Steg. Herr VW-Cheflobbyist findet das Klimaschutzpaket der Bundesregierung gut. Mehr muss ich nicht wissen. Liebe Bundesregierung!
Wie beim letzten großen weltweiten Aktionstag haben auch heute nicht nur Schülerinnen und Schüler in Berlin demonstriert. Unter den Klimastreikenden und Aktivisten fanden sich Studierende von Students for Future, Scientists for Future, Lehrer, Großeltern, Eltern, die jüngsten 6, die ältesten weit über 80. Der Tenor an diesem Freitagnachmittag mutet uns mehr zu. Pierre Bégory alias Peter Fox spielte nicht nur mit seiner Band Seed vor dem Brandenburger Tor, auch er forderte in seiner Rede wirksamere politische Maßnahmen, um die Ziele des Klimaabkommens von Paris doch noch irgendwie zu erreichen.
Ja, wir sind dran zu zeigen, dass unsere Regierung überhaupt keine Angst haben muss, ein bisschen stärkere Maßnahmen umzusetzen. Die haben einfach Angst, nicht wiedergewählt zu werden und deswegen soll erstmal alles so bleiben, wie es ist. Weil noch geht es ja ganz gut. Also wir müssen den Leuten unter die Arme greifen, den Politikern, ihnen die Angst zu nehmen, dass sie uns ruhig ein bisschen mehr zumuten können. Es kann ruhig mehr sein.
Dass der Bundesrat heute einige Steuergesetze des Klimapakets vorerst gestoppt hat, es blieb bei den Demonstranten nicht unbemerkt und sorgte ebenfalls für Kritik. Carla Remzma, Mitbegründerin von Fridays for Future Deutschland.
Zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung für Bahntickets, das wäre eine Maßnahme gewesen, die haben sie gekippt. Sie haben dafür zum Beispiel die CO2-Steuer, die absolut unzureichend ist, durchkommen lassen und damit werden wir auf jeden Fall nicht zu einem klimagerechten Zukunft kommen.
Mehr als 600.000 Menschen sind an diesem Freitag nach Angaben der Organisatoren in Deutschland auf der Straße gewesen, in mehr als 520 Städten. Der vierte globale Klimastreik. Nicht wenige Aktivisten auf der Berliner Demo sind frustriert und enttäuscht, dass sich aus ihrer Sicht politisch so wenig bewegt hat nach mehr als einem Jahr Fridays for Future und Dutzenden Demos und Streiks. Aufhören zu streiken sei gerade deshalb keine Option, meint Student Quang Pasch.
Wir würden nicht ein Jahr lang streiken, wenn wir keine Hoffnung hätten, wären wir alle traurig und depressiv, dann würden wir nicht auf die Straße gehen. Und dass wir jetzt einen vierten globalen Streik haben auf der ganzen Welt, zeigt, wie viel Hoffnung und wie viel Demokratie in unserer Generation steckt.
Die weltweiten Fridays for Future-Proteste von der Demo in Berlin berichtete Manfred Götzke. 362 Milliarden Euro, so viel will die Bundesrepublik in diesem Jahr ausgeben, beziehungsweise im kommenden Jahr ausgeben. Mal wieder ein Rekordhaushalt. Neue Schulden will Finanzminister Olaf Scholz trotzdem nicht machen. Die schwarze Null steht. Der guten Lage auf dem Arbeitsmarkt sei Dank. Heute ist der Haushalt mit den Stimmen von Union und SPD im Bundestag abgesegnet worden. Kai Clement.
Mit 371 Mal Ja in der namentlichen Abstimmung ist der Haushalt für das kommende Jahr angenommen. Das hat Claudia Roth als Vizepräsidentin des Bundestages nach der Schlussdebatte bekannt gegeben. Auch die war noch einmal von dem Streit um die sogenannte schwarze Null geprägt. Finanzminister Olaf Scholz von der SPD nannte die Forderung nach neuen Schulden irritierend. Man könne auch ohne auskommen und dennoch die Investitionen massiv ausweiten, die Bürger entlasten und den Sozialstaat stärken. Der Rekordhaushalt mit Ausgaben von 362 Milliarden Euro sieht auch Rekordinvestitionen vor von fast 43 Milliarden. Zu wenig, moniert die FDP. Ein Anteil von 12% sei geradezu mickrig. Die Linke warf der Bundesregierung vor, die Infrastruktur des Landes auf Verschleiß gefahren zu haben. Auch sei dem Klimawandel mit kleinen Schritten nicht beizukommen. Die AfD übersetzte die GroKo, die Große Koalition, mit großen Kosten. Die schwarze Null sei geradezu zum Fetisch geworden, verwies Tobias Lindner von den Grünen auf eine ähnlich lautende Twitter-Nachricht der CDU. Tatsächlich aber entnehme die Regierung 10 Milliarden Euro aus der Rücklage und sei auf weitere 5 Milliarden durch Ausgabesenkungen angewiesen. Das sei keine schwarze Null, sondern gewürfelte Haushaltspolitik.
Kai Clement berichtete. Eigentlich sollte der neue Berliner Hauptstadtflughafen ja im Jahr 2011 eröffnet werden. Hat nicht ganz geklappt, wie wir wissen. Stattdessen wurden die Abkürzung BER zum Synonym für Planungschaos zu einer weltweiten Lachnummer, die ein paar ordentliche Kratzer im Lack der deutschen Planungs- und Ingenieurskunst hinterließen. Aber seit heute gibt es tatsächlich einen ganz neuen offiziellen Eröffnungstermin. Am 31. Oktober 2020, also in 11 Monaten schon, soll es nach dem Willen der Betreibergesellschaft soweit sein. Claudia von Laak, unsere Berliner Landeskorrespondentin, hat die Pressekonferenz beobachtet und ist uns jetzt live zugeschaltet. Frau von Laak, ein bisschen Restskepsis bleibt ja. Klappt es diesmal?
Restskepsis bleibt, ja, ich würde sagen, ein großes Jahr mit einem kleinen Fragezeichen. Der neue Termin, der 31. Oktober 2020, das ist ja schon der siebte Termin, der genannt wurde. Die sechs vorherigen wurden nie eingehalten, von daher ist das Vertrauen da geschwunden. Aber Flughafenchef Engelbert Lüttke-Daldrup, er hat heute diesen neuen Termin genannt. Er hat auch erläutert, wie der Umzug genau vor sich gehen soll.
Das heißt, wir ziehen in drei Schritten um. Beginnend am 31. Oktober, dort werden abends im Wesentlichen die Maschinen schon am BER landen. Und am Sonntagmorgen werden dann die ersten Maschinen auch regulär, im regulären Linienfahrplan, den BER wieder flugtechnisch verlassen. Am 3.4. kommt der nächste Schritt und am 7.8. der letzte Schritt. Und damit ist dann der Umzug im Jahre 2020 abgeschlossen.
Also ein Umzug vom Flughafen Tegel zum neuen BER in Etappen. Eine Woche lang wird dies dauern. Das sei die risikoärmste Variante, sagte Flughafenchef Lüttke-Daldrup. Und wenn dies geschafft ist, dann wird die Zeit des Flughafens Tegel endgültig vorbei sein. Er wird geschlossen.
Mhm. 11 Monate sind es jetzt noch. Was ist bis dahin noch zu tun?
Ja, der Zeitplan ist ambitioniert. Es gibt noch eine ganze Reihe von Mängeln. Da sind Kabeltrassen da, die müssen saniert werden. Die Dübel brauchen noch eine Zulassung. Dann funktioniert auch noch nicht das technische Zusammenspiel von unterirdischem Flughafenbahnhof und dem oberirdischen Terminal. Und zu diesen ganzen Problemen hat auch der Flughafenchef Stellung genommen.
Wir haben in der Tat noch 11 harte Monate Arbeit vor uns. Auf der Baustelle haben wir noch die Restmängelbeseitigung vor uns. Wir haben noch die Komplettierung vieler Dokumente vor uns, um die Baufertigstellungsanzeige zu finalisieren in allen Aspekten. Und wir haben natürlich vor allen Dingen das große Programm der Schulung und des Trainings auf dem neuen Gebäude vor uns.
Und im Sommer 2020, dann sollen Komparsen kommen zum Flughafen, insgesamt 20.000. Und die sollen diesen Flughafen BER und die gesamten Abläufe dann testen.
Jetzt war der Spatenstich des Flughafens ja schon im Jahr 2006. Reicht der BER nach heutigem Stand für das enorm gewachsene Flugaufkommen überhaupt noch aus?
Er reicht nach den alten Planungen nicht aus, denn die alten Planungen, da ging es um 25 Millionen Passagiere. Wir sind ja momentan in Berlin schon bei 35 Millionen Passagiere im Jahr. Das ist der drittgrößte Standort in Deutschland nach Frankfurt und München. Das heißt aber auch, dass im Grunde früher sagte man, dass der alte Flughafen Schönefeld auch geschlossen werden soll, zusammen mit Tegel. Das wird nun nicht passieren. Schönefeld Alt bleibt offen. Und zum Zweiten wird gleichzeitig noch ein zweites Terminal gebaut. Das soll dann vielleicht auch schon im Oktober 2020 fertig sein. Und dann hätte man genug Kapazitäten, um diese 35 Millionen Passagiere abzufertigen.
Vielen Dank, Claudia van Laak, live aus Berlin. In den Irak. Wochenlang hatte es Proteste gegeben gegen Korruption, Klientelismus und Misswirtschaft der Regierung. Über 400 Menschen wurden dabei getötet, über 15.000 verletzt. Unter dem immer größer werdenden Druck der Straße, der Opposition und vor allem eines Geistlichen hat nun Ministerpräsident Abdel Mahdi seinen Rücktritt angekündigt. Carsten Kühntop.
Feierstimmung am Tahrirplatz in Bagdad. Die Menschen, die dort seit Wochen gegen das Establishment demonstrieren, haben mit dem angekündigten Rücktritt des Ministerpräsidenten einen Etappensieg errungen. Adel Abdel Mahdi erklärte schriftlich, er wolle verhindern, dass das Land in Gewalt und Chaos abgleite. Das Parlament solle deswegen durch seinen Verzicht auf das Amt die Möglichkeit erhalten, eine neue Regierung zu bilden. Ausdrücklich bezog sich Abdel Mahdi auf die Predigt, die Großayatollah Ali al-Sistani kurz zuvor gehalten hatte. Al-Sistani wird von Millionen Schiiten verehrt und gilt als der einflussreichste schiitische Rechtsgelehrte im Land. In seiner Freitagspredigt, die sein Vertreter verlesen hatte, hatte al-Sistani an das Parlament appelliert. Wir rufen das Repräsentantenhaus, aus dem die derzeitige Regierung hervorgegangen ist, dazu auf, seine Optionen zu überdenken und im Einklang mit den Interessen des Irak und der Erhaltung des Blutes seiner Bevölkerung zu handeln. Und wir fordern das Parlament auf, es zu vermeiden, in einen Kreislauf von Gewalt, Chaos und Verwüstung zu geraten. Die Dinge weiter zu verschleppen und auf Zeit zu spielen, würde das Land hingegen einen hohen Preis kosten, so der Großayatollah. Ministerpräsident Abdel Mahdi erklärte dazu, er habe seine Entscheidung als Antwort auf den Aufruf des hochrangigen Geistlichen getroffen. Der Regierungschef wird dem Parlament nun sein Rücktrittsgesuch vorlegen. Die nächste Sitzung der Volksvertretung ist am Sonntag. In seiner Predigt verurteilte Großayatollah al-Sistani auch in deutlichen Worten die Gewalt gegen die Demonstranten. Wir bestätigen erneut, dass Angriffe auf friedliche Protestierende verboten sind, genauso wie es verboten ist, sie von ihrem Recht, Reformen zu verlangen, abzuhalten. Wir bestätigen, dass es verboten ist, privates und öffentliches Eigentum anzugreifen und dass kein Besitz durch Infiltratoren und ihre Verbündeten angegriffen werden darf. Gleichzeitig appellierte al-Sistani an die Protestler, friedlich zu bleiben und Vandalen aus ihren Reihen zu verbannen. Unterdessen wurden in mehreren Städten im Süden des Irak Menschen zu Grabe getragen, die bei der gestrigen Gewaltwelle getötet worden waren. Als Sicherheitskräfte scharf auf Demonstranten schossen, kamen landesweit mehr als 60 Menschen ums Leben, allein in Nasiriyah mindestens 46 und in Najaf 12. Häufig gerieten die Begräbniszüge zu neuen politischen Kundgebungen gegen die Regierung. Für viele mischte sich dabei die Trauer über den Verlust eines geliebten Menschen mit der Wut über die tödliche Gewalt der Regierungskräfte gegen das eigene Volk.
Der Bericht von Carsten Kühntop. Und auch in Malta gerät Ministerpräsident Joseph Muscat immer stärker unter Druck. Der Grund: die Enthüllungen über die Verwicklungen seiner engsten Vertrauten in den Mord an der Enthüllungsjournalistin Daphne Caruana Galizia. Jörg Seiselberg berichtet.
In der Pressekonferenz am Morgen hatte sich der Premierminister noch kämpferisch gegeben. Es sei sein Job, so Muscat, die Ermittlungen im Fall Caruana Galizia unter seiner Aufsicht zu klären. Nur wenige Stunden später berichteten mehrere maltesische Medien, unter anderem die Times of Malta, Premierminister Muscat habe Vertrauten gesagt, er plane seinen Rücktritt. Der Druck auf den Regierungschef hat in den vergangenen Tagen zugenommen. Bei Protesten in Malta war sein Rücktritt gefordert worden, nachdem der Hauptbeschuldigte im Fall Caruana Galizia behauptet hatte, der Mord an der Journalistin sei im Umfeld des Ministerpräsidenten geplant worden. In der vergangenen Woche war nach über 2 Jahren Ermittlungen der maltesische Geschäftsmann Jürgen Pfennig festgenommen worden. Er hatte versucht, Malta an Bord einer Yacht zu verlassen. Maltas Staatsanwaltschaft hält den Geschäftsmann für den Drahtzieher des Mordes an Caruana Galizia. In den Vernehmungen aber beschuldigte Pfennig nach Medienberichten, den Stabschef des Premierministers den Mord in Auftrag gegeben zu haben. Der Geschäftsmann fordert Straffreiheit und bietet dafür an, auszupacken darüber, wie das Umfeld des Ministerpräsidenten in den Fall verwickelt ist. Muscat hatte heute Morgen in einer Pressekonferenz nach einer Krisensitzung des Kabinetts bekannt gegeben, die Regierung habe entschieden, die vom Beschuldigten geforderte Straffreiheit abzulehnen.
Jörg Seiselberg berichtete. Nach Brüssel am Sonntag, den 1. Dezember, ist es offiziell soweit. Dann übernimmt die neue Kommission um Ursula von der Leyen und die anderen neuen EU-Vertreter offiziell ihre Amtsgeschäfte. So war es heute der letzte offizielle Arbeitstag des scheidenden Kommissionschefs Jean-Claude Juncker und von Ratspräsident Donald Tusk. Paul Vorreiter war bei der feierlichen Verabschiedung dabei.
Auf eines war in den vergangenen 5 Jahren in der Brüsseler Rue de la Loire 175, dem Sitz des EU-Rats, immer Verlass. Ratspräsident Donald Tusk behielt stets seinen eigenwilligen Humor, so auch heute, am Tag seines Abschieds, als er seine Amtszeit mit einem Alfred Hitchcock-Thriller verglich.
I didn't even suspect that the scenario of my term would be written by Alfred Hitchcock himself. You may remember his short recipe for a good thriller. He said, I want a film that begins with an earthquake and works up to climax.
Was einen guten Thriller ausmacht, ein Erdbeben zu Beginn und eine Handlung, die auf einen Höhepunkt zuläuft. Die Erdbeben zu Beginn seiner Amtszeit listete Tusk selbst auf. Gemeint waren die Krisen, die der Pole durchlaufen musste. Griechenland-Krise, Ukraine-Krise, der Kampf gegen die Terrororganisation IS vor den Grenzen Europas, der Brexit, die Migrationsfrage. Und doch war es ihm immer eine Ehre gewesen, den europäischen Bürgern zu dienen. Europa sei sogar der beste Ort auf der Welt, wenn er ein Kontinent von Freiheit und Rechtsstaatlichkeit bleibe, der von Bürgern bewohnt ist, die sich ihrer Tradition bewusst seien. Mit Dankesworten an seine Mitarbeiter verabschiedete sich Tusk und übergab sein Amt an den Nachfolger, den ehemaligen liberalen Premier Belgiens Charles Michel.
Today I am leaving the European Council, but what is the best part of it is staying with you, dear Charles. Thank you all from the bottom of my heart.
Applaus kommt auf, Donald Tusk bittet aufzuhören, sonst müsste er noch weinen. Das ist der Moment für Charles Michel, die Glocke an sich zu nehmen, mit der der Ratspräsident die EU-Gipfel mit den Staats- und Regierungschefs einläutet. Der 43-Jährige ist der zweite Belgier im Amt nach Herman Van Rompuy. Seine Aufgabe wird es sein, in den kommenden 5 Jahren die EU nach außen zu repräsentieren und Kompromisse zu finden bei den EU-Staats- und Regierungschefs. Herausforderungen wird es etliche geben. Der neue 7-jährige EU-Haushalt muss noch ausverhandelt werden. Der Brexit ist ebenso nicht erledigt. In der Migration sind einige politische Gräben zu überwinden. Charles Michel kündigte an, wie er es anpacken will.
I will take a common sense approach to problem solving.
Ich will mich den Problemen vernünftig nähern, innovativ und effizient sein. Ich werde meinen eigenen Stil haben, der offen für den Dialog ist und mich dem verschreiben, Brücken zu bauen. Und vielleicht werde ich auch vorsichtiger sein mit meinen Tweets, wenigstens am Anfang.
More cautious with my tweets, at least at the beginning.
Eine Anspielung auf Donald Tusk, der auf diese Weise manchmal Irritationen auslöste. Der Pole hatte während eines Gipfels ein Foto gepostet, das zeigt, wie er der damaligen britischen Premierministerin May ein Stück Kuchen anbot. Doch er warnte, Kirschenpicken geht nicht. Ein Seitenhieb auf den Verhandlungsstil der Briten zum Brexit. Michel kündigte an, sich für eine grüne europäische Wirtschaft einzusetzen, die weltweit führend sein soll. Auch solle die EU auf internationaler Ebene stärker zu hören sein. Eine neue Seite würde heute aufgeschlagen, auf ihn könne man sich verlassen.
Today we turn a new page. You can count on me.
Nur einige Meter entfernt, auf der anderen Seite der Rue de la Loire, im Bellarmont-Gebäude, dem Sitz der EU-Kommission, wurde heute ebenso Abschied genommen. Der scheidende Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker präsentierte sich im sogenannten Mittagsbriefing der werktäglichen Pressekonferenz der Kommission den Journalisten. Er sagte, er wolle sich bedanken, doch nicht wirklich. Er wisse, dass Journalisten und Politiker auf professioneller Distanz bleiben sollten.
I wanted to address you a very last time. Not to thank you, because...
This is a mode and a way of expression and respect which is not the one which should exist between policymakers and the press.
Am Sonntag, dem 1. Dezember, nimmt die Kommission von Ursula von der Leyen die Geschäfte auf. Das ist möglich geworden, nachdem das EU-Parlament Mitte dieser Woche das Team von der Leyen bestätigt hatte.
Donald Tusk und Jean-Claude Juncker sagen Bye-bye. Paul Vorreiter war das aus Brüssel. Und das waren die Informationen am Abend. Nach dem Hintergrund und den Nachrichten empfehle ich Ihnen noch unsere Kommentare, unter anderem zum Gezerre um das Klimaschutzpaket, zum Konsumrausch am Black Friday und zum neuen Starttermin für den Berliner Hauptstadtflughafen BER. Ich bin Philipp May. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.